Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Marell und Alexander Lorz.
Herzlich willkommen.
Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid und wieder zuhören wollt, wenn es heißt, lass uns über Politik reden.
Luftverkehr aus zwei Anlässen heraus. Einmal, wie wir beim letzten Mal schon, wie nennt man das, angeteasert haben, so heißt das, glaube ich.
Ja, ich glaube, so ist das in diesem neudeutsch-anglizistischen,
so
ja, genau.
Ja. Cliffhanger hat man früher gesagt.
Das ist auch neudeutsch.
Dass du zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Fraport AG gewählt wurdest am 12. Mai und jetzt gerade ganz frisch ist die Luftverkehrssteuer gesenkt worden. So hat der Bundestag entschieden, richtig?
Genau, aber es besteht wenig Zweifel daran, dass in diesem Falle der Bundesrat das auch mitgehen wird.
Dein Wort in welche Gehörgänge auch immer, weil das habe ich irgendwie in anderen Kontexten schon nicht von dir, aber ansonsten schon ein paar Mal gehört, dass das ja eigentlich sicher ist und dann war es doch nicht sicher.
Ja, es ist, wir leben in einer unsicher gewordenen Welt, aber in diesem Falle würde ich tatsächlich Wetten darauf annehmen, dass das am Ende durchgeht mit dieser Senkung der Luftverkehrssteuer und das ist auch gut so.
Grundsätzlich finde ich das ja nicht verkehrt, dass es auch immer mal ein bisschen unsicher ist, solche Entscheidungen, weil ansonsten kommt immer der Vorwurf, ist ja sowieso alles schon abgesprochen und es ist alles immer nur pro forma. Nee, ist es offensichtlich nicht. Aber hier gehen wir jetzt einfach mal davon aus und wollen jetzt nicht irgendeinen Teufel irgendwo hinmalen, sondern das sind so die zwei Anlässe. Wir wollen heute über den Luftverkehr, über den Frankfurter Flughafen natürlich sprechen aus gegebenem Anlass und über die Bedeutung des Luftverkehrs für unsere Wirtschaft, für unseren Wohlstand.
Ja, genau. Denn das ist ja das, womit ich mich jetzt die nächsten 5 Jahre, so lange ist die Amtszeit eines Aufsichtsrates, voraussichtlich nachher umschlagen darf.
Als ich mich so reingedacht habe in das Thema, jetzt fange ich mal mit ein bisschen verklärten Dingen an, sind mir zwei Dinge eingefallen. Das erste ist, wenn jemand weiß, wovon ich rede, dann ist er offiziell alt, weil es der große Bellheim ist. Weißt du noch, was der große Bellheim ist?
Nicht wirklich, aber ich glaube, das könnte auch an meiner mangelnden Verwurzelung in der Entertainment-Szene liegen.
Es ist ein Mehrteiler, ich glaube aus den 90ern mit Mario Adorf, der auch Aufsichtsratsvorsitzender einer Kaufhauskette war.
Ah, na gut, also vom Alter her würde das passen, aber ich habe es tatsächlich nie gesehen.
Ja, da habe ich total gerne gesehen, ist natürlich völlig verklärt jetzt, aber so, das fiel mir ein.
Ja, passt Alexander aber, weil Mario Adorf ist ja gerade vor kurzem gestorben, habe ich gesehen. Das ist ja sogar ein Schauspieler, der mir was sagt und den ich auch immer sehr gut fand. Also ich kenne ihn zwar nicht in dieser Rolle, aber möge er in Frieden ruhen, aber er war ein großer Schauspieler.
Absolut. Und das Zweite, das kennen vielleicht schon mehr. Es gab mindestens eine, aber eine ist mir in Erinnerung, ich glaube auf dem ZDF, ziemlich viele Teile, so eine Reihe über den Frankfurter Flughafen. Und zwar hinter den Kulissen. Ist auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 15 Jahre mal gefühlt her oder so. Habe ich gerne gesehen, weil da kommen wir so ein bisschen hin. Es fasziniert mich und ich glaube dich noch viel mehr.
Also habe ich natürlich auch nicht gesehen, aber ich erhoffe mir jetzt die Chance, mal auch wirklich hinter die Kulissen schauen zu können die nächsten Jahre und darauf freue ich mich in der Tat schon sehr.
Und da begreift man es oder hat man so ein bisschen begriffen, was das eigentlich für ein Komplex ist, so ein Flughafen. Also viel mehr, als man so als normaler Nutzer dann, wenn man denn fliegt, und das tun ja nun logischerweise viele, irgendwie denkt. Dann ist man da mit dem Koffer unterwegs und checkt da halt ein und dann fliegt man weg. Aber wenn man dann solche Einblicke mal über solche Serien hat, Dokumentationen hat, das ging bis zu irgendwelche super teuren Rennpferde von irgendwelchen Scheichs haben sie da durch die Gegend geflogen, bis hin natürlich, dass sie dann die Leute, die da Chefs sind, begleitet haben. Also die ganze Bandbreite. Und dann merkt man erstmal, was für ein riesen logistischer Aufwand so ein Flughafen eigentlich
ist. Ja, es ist unglaublich, was alleine, ich kann es jetzt aus dem Kopf auch nicht sagen, aber wie viele Kilometer die Gepäckförderanlage, also das, wo die Koffer transportiert werden, wovon man ja nichts sieht, außer dass man vorne den Koffer reinwirft, dann verschwindet er irgendwo und dann hofft man, und in aller Regel ist das ja auch so, dass er dann auf dem Gepäckband am Zielflughafen auch wieder auftaucht. Aber was dazwischen passiert und welche Wege der da zurücklegt und wie das alles gesteuert wird mit diesen, ich weiß gar nicht, Tausenden und Abertausenden von Koffern, die da täglich durchlaufen. Und wie gesagt, Kilometer um Kilometer, die diese Gepäckförderanlage hinter den Kulissen transportiert. Also das ist eine wahnsinnige logistische Leistung.
jetzt du, der durch, also als Finanzminister ja, weil das Land Hessen ja
der größte, Aktionär mit etwa 30% der Anteile.
Mehrheit würde bedeuten über 50%, genau. Sondern okay, aber der größte. Durch Finanzministerposten, das habe ich ja mitbekommen, bist du schon näher rangerückt, jetzt natürlich noch mal mehr. Was sind so schon neue Eindrücke, die du vorher so noch nicht hattest und vielleicht auch nicht mitgerechnet hattest, was so ein Flughafen ausmacht und was ihn so bestimmt?
Ja, also man fängt schon an zu realisieren, dass ein Flughafen also wesentlich mehr ist als das, was man eben als Passagier mitbekommt. Also da ist natürlich die Frage, wie ist so das Terminal gestaltet, was gibt es da für Shops oder also für Retail, wie das dann im Fachjargon heißt. Wo findet man was zu essen und wie gesagt, wie kommt der Koffer rein und raus ins Flugzeug und wie kommt man dann selber durch die Sicherheitskontrollen rein und raus im Flugzeug. Das ist ja das, was man als Passagier normalerweise vom Flughafen mitbekommt. Aber dass dahinter eben noch wesentlich mehr liegt, um mal damit anzufangen, der Frankfurter Flughafen ist der größte Frachtflughafen in Europa. Also was da an Cargo, das wird ja alles im Luftverkehr auf Englisch bezeichnet, was da also an Fracht umgeschlagen wird, da ist Frankfurt wirklich ein noch bedeutenderes Drehkreuz für Fracht als für Passagiere. Und das ist natürlich etwas, das macht man sich nie bewusst. Man sieht ja auch selten Frachtmaschinen da starten und landen. Aber auch da hat der Frankfurter Flughafen eine immense Bedeutung.
Ich erinnere mich, dass ich mal früher in der Schule ausgelacht wurde, als wir hatten irgendwie in Geografie, ging es um irgendwas. Da habe ich vorgeschlagen, warum fliegen die? Oder habe ich gefragt, warum fliegen die das denn nicht dahin? Wurde ich total ausgelacht, das ist ja viel zu teuer. Jetzt sagst du mir, Fracht ist viel größer irgendwie als Anteil dem, was in Frankfurt gemacht wird, als Passagiere zu transportieren. Was wird denn da transportiert und ist das irgendwie nicht zu teuer, dass man das über Flüge macht?
Nee, es kommt immer darauf an, was wird transportiert und von wo nach wo. Klar, es gibt, wenn wir mal über Massengut reden, was weiß ich, was man früher so gedacht hat, so Kohle oder sonstiges. Das sind natürlich Dinge, die transportiert man entweder sogar per Schiff, also in der Binnenschifffahrt oder Öl, wie wir jetzt gerade gelernt haben, über die Weltmeere in großen Tankern.
Oder auch nicht gerade.
Oder auch gerade nicht, genau. Oder man transportiert es in Güterzügen, also das ist so per Eisenbahn. Also Eisenbahn und Schiff sind so typische Verkehrsmittel für Massengüter, bei denen es aber jetzt nicht unbedingt auf eine ganz zeitnahe Lieferung ankommt. Dann natürlich für die Verteilung von Gütern im Nahbereich, also vor Ort, aber auch notfalls über Europa hinweg, ist natürlich der LKW, klar, das sehen wir alle auf den Autobahnen, aber es bleibt ja noch genug Fracht übrig, die entweder zeitkritisch ist oder schlicht und ergreifend über so weite Entfernungen transportiert werden muss, dass dann das Flugzeug das einzige Verkehrsmittel der Wahl ist. Denken wir mal an so Sachen wie Arzneimittel, ein schönes Beispiel aus der Corona-Pandemie. Da ist ja nichts geflogen, also keine Passagiermaschinen, das wissen wir alle noch, weil man sozusagen die Menschen ja voneinander entfernt halten musste. Aber was glaubst du, wie die ganzen Masken, um die wir in der ganzen Welt zusammen gekauft haben, wie die nach Deutschland gelangt sind? Natürlich nur per Luftfracht, anders wäre es überhaupt nicht gegangen.
Das ist vielleicht ein ganz guter Anknüpfpunkt jetzt, um mal zu schauen, was genau ist denn jetzt in Bezug auf die Luftverkehrssteuer beschlossen worden und warum?
Die Luftverkehrssteuer ist jetzt tatsächlich die Steuer aufs Flugticket. Also das ist keine Steuer auf Luftfracht, sondern wirklich eine Steuer, die an die Passagiere anknüpft. Und da hat man, weil man ja auch das Fliegen verteuern wollte tatsächlich, um eine Steuerung über den Preis zu erreichen, mit dem Ziel eben, dass weniger Menschen das Flugzeug benutzen sollten. Und deswegen hat man diese Luftverkehrsabgabe, also die Steuer, sukzessive nach oben geschraubt in Deutschland.
Beginnen 2011, ist das richtig?
Ja, das kann sein, das genaue Jahreszahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber in der Tat.
Also noch gar nicht so alt, diese Erfindung.
Nee, ist noch gar nicht so alt und wird halt auch nicht überall erhoben. Und jetzt nach der Pandemie haben wir festgestellt, dass unsere Flughäfen wesentlich langsamer aus dem Quark kommen oder gekommen sind als die Konkurrenz, und zwar auch insbesondere die Konkurrenz in Europa. Wir wollen jetzt mal vom Nahen und Mittleren Osten gar nicht anfangen zu reden, wobei die haben im Moment ja andere Probleme. Wir haben uns gefragt, woran liegt das, dass wir selbst in Frankfurt, die anderen deutschen Flughäfen liegen eigentlich durchweg noch schlechter, aber selbst in Frankfurt noch immer nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau sind, während über sonst Amsterdam, Paris, London, ja, also selbst kleinere Flughäfen schon weit jenseits des Levels sind, das sie bei Corona hatten. Die sind schon bei 114, teilweise 135% des Vor-Corona-Aufkommens und wir sind, glaube ich, jetzt bei 94 oder so.
In Bezug auf das Passagier.
In Bezug auf das Passagieraufkommen, ja, ja. Die Luftverkehrssteuer betrifft ausschließlich mal die Passagierfliegerei.
Und jetzt ist die Lösung oder die Hoffnung, dass sich dadurch was tut, indem man die Steuer jetzt senkt.
Ja, es ist also zunächst mal ein Zeichen. Man muss ja sagen, die Steuer ist ja gerade erst vor 2 Jahren nochmal erhöht worden. Wie gesagt, unter dem Aspekt, Luftfahrt ist umweltschädlich. Wir müssen die zurückdrängen. Deswegen muss sie zumindest teuer werden, damit die Menschen es spüren und sich das überlegen. Aber damit standen wir völlig allein mit dieser Erhöhung der Luftverkehrssteuer international. Und jetzt haben wir sie wieder auf das Niveau von vor 2 Jahren zurückgebracht. Das ist schon mal gut so, aber selbst ein Land wie Schweden, Heimat von Greta Thunberg, weil wir beim Thema Klima sind, erhebt keine Luftverkehrssteuer mehr, gar keine.
Nach Corona jetzt?
Ja, ist das der aktuelle Stand. Mhm. Dann muss man halt sich an die Nase fassen und sagen, also ist das jetzt wirklich gut, wenn ich das als Einziger mache, nicht als Einziger, aber als Einziger jedenfalls in diesem Ausmaß mache, mit dem Effekt, dass einfach die Leute anderswohin fliegen gehen, was dem Klima gar nicht weiterhilft, aber uns wirtschaftlich erheblich schadet.
Vielleicht versuchen wir ein bisschen noch mehr reinzuschauen, was genau da eigentlich an Hebelwirkung dann entstehen kann. Weil ich mir vorstellen könnte, dass man dann jetzt auch sagt, ja mein Gott, dann fliegen die Leute halt ein bisschen weniger, können ja mit dem Zug oder mit dem Auto irgendwie in Urlaub fahren, müssen ja nicht weit wegfliegen. Da hängt ja aber an der Kette dessen, was da so für Wirkungen entstehen, wesentlich mehr dran.
Wesentlich mehr und du hattest jetzt schon, aber ich meine, wir spielen ja auch bewusst ein bisschen mit den Klischees, du hattest da schon einen verräterischen Satz drin. Echt? Sollen die Leute doch von woanders in Urlaub fliegen oder anderswo anders wie in Urlaub fahren? Ein Flughafen wie Frankfurt, ja, ein internationales Drehkreuz ist, ein internationaler Hub, lebt ja nicht von der Ferienfliegerei. Also im Gegenteil, die ist teilweise eher störend, deswegen wird es auch irgendwie in die Randstunden gelegt. Frankfurt lebt natürlich ganz wesentlich von der Geschäftsfliegerei und aber vor allem eben von seiner Funktion als Umsteigeknotenpunkt. Dass Menschen wirklich nach Frankfurt fliegen, dort umsteigen, sich aber halt ein paar Stunden. Und wenn wir Glück haben, steigen sie vielleicht auch mal aus und übernachten, aber auf jeden Fall mindestens ein paar Stunden am Flughafen aufhalten, bevor sie irgendwohin weiterfliegen. Und diese internationalen Drehkreuze, die halt auch die Verbindungen überall in die Welt haben, das sind immer Keimzellen von großen Wirtschaftszentren. Also wenn man das durch die Welt geht, dann sieht man, diese Drehkreuze gibt es überall nur dort, wo große Wirtschaftszentren sind, beziehungsweise umgekehrt, solche großen Wirtschaftszentren können auch nur dort überleben, wo sie Drehkreuze haben, weil diese Erreichbarkeit, diese quasi logistische Verfügbarkeit ist nun mal für ganz viele Menschen, die maßgebliche Stationen in der Wertschöpfungskette haben, ganz entscheidend. Und insofern ist es super, dass wir nach wie vor diesen Stand als Frachtflughafen haben, weil natürlich das auch ganz entscheidend für die Rolle in der Logistik. Aber wir müssen darum kämpfen, dass wir diesen Status als Drehkreuz, als Hub im internationalen Vergleich auch bei den Passagieren behalten.
Das heißt, es hat schon angefangen, dass man sieht, es verschiebt sich, verlegt sich irgendwie auf andere Länder schon?
Ja, Frankfurt war mal deutlich der größte Flughafen auf dem europäischen Kontinent. Also war nur hinter London Heathrow die Nummer 2, aber ganz klar mit deutlichem Abstand auch zu den anderen. Heute ist Amsterdam, Paris, liegen glaube ich sogar vor Frankfurt im Passagieraufkommen. Oder zumindest ist es ein ganz harter Wettbewerb. Und dann reden wir noch nicht von Istanbul oder von den Drehkreuzen jetzt eben im Mittleren Osten, also im Dubai allen voran. Wie gesagt, die sind im Moment natürlich durch den Iran-Krieg schwer gehandicapt. Aber bis zu diesem Moment, jetzt muss man mal sehen, wie sie da wieder rauskommen, aber bis zum Iran-Krieg haben die uns natürlich allen den Rang abgelaufen in Europa.
Jetzt hast du gesagt, es ist mit der Entscheidung jetzt zurückgeschraubt auf die Höhe, die vor 2 Jahren galt, weil mehr nicht drin war, weil es einfach zu teuer ist, noch weiter zu senken oder was ist?
Sagen wir mal, weil mehr politisch nicht drin war. Klar, natürlich wäre jedes Mehr auch eine Belastung des Bundeshaushalts gewesen. Insofern kann ich den Bundesfinanzminister verstehen, aber es ist trotzdem nicht gut. Und vor allen Dingen, man muss auch sehen, es geht nicht nur um die Luftverkehrssteuer, es geht auch um so Dinge wie Abfertigungssicherheitsgebühren. Also vor allem eben die Belastungen durch die Sicherheitsanforderungen sind auch extrem hoch. Und da wäre zum Beispiel auch zu überlegen, Flugsicherheitsgebühren, also ne, die, was die Fluglotsen machen, die Luftverkehrskontrolle. Auch das sind Dinge, wo Konkurrenten einfach ihre Flughäfen davon freistellen, übernimmt das der Staat. Und ich denke, wir müssen in weiteren Schritten, also nicht nur über weitere Senkungen oder vielleicht sogar irgendwann einen kompletten Verzicht wieder auf die Luftverkehrssteuer reden, sondern eben auch über diese Gebühren und etwa über die Übernahme von Flugsicherungsleistungen durch den Staat.
Das bedeutet jetzt aber nicht, wenn man solche Sicherheitsgebühren zurückschraubt, dass man die Sicherheitsvorkehrungen zurückschrauben will.
Nein, nein, es ist eine Frage, wie man die finanzielle Belastung verteilt. Die Sicherheitsstandards natürlich, die sind international festgelegt. Gut, vielleicht haben wir in Deutschland noch den einen oder anderen mehr, aber wir wollen ja auch alle sicher fliegen. Also vielleicht ist dann auch ganz gut so. Aber es geht einfach um die Kostenbelastung und um die Frage, tragen das komplett die Airlines, die das dann eben wieder über die Tickets auf die Passagiere umlegen müssen, oder übernimmt der Staat daran zumindest eben einen entsprechenden Anteil?
Haben wir jetzt bei den Flugtickets wieder eine ähnlich unsichere Lage, ob dann diese Senkung auch wirklich an den Ticketkäufer weitergegeben wird, wie das beim Benzin und bei den Tankstellen irgendwie ja passiert?
Ja, das muss man ehrlicherweise so sehen. Also das bedeutet nicht unbedingt eine Erleichterung, und ehrlich gesagt, so ist die Steuer dann auch nicht, dass das jetzt also so ein Ticket, wenn es jetzt nicht gerade beim absoluten Billigflieger ist, merklich verteuern oder verbilligen würde für den einzelnen Passagieren. Aber für die Airline ist das natürlich einfach in der Addition, wenn da 300 Leute im Flieger sitzen und jeder zahlt 10 Euro, dann sind es halt auch schon 3.000 Euro für einen Flug. Wenn dieser Kostenfaktor halt an anderen Orten fehlt, dann ist das natürlich etwas, was eine Fluggesellschaft in ihre Kalkulationen einbezieht und sich dann fragt, muss ich wirklich von dem teuren Standort aus fliegen, weil der andere Vorteile hat, weil ich darauf nicht verzichten kann, oder kann ich das vielleicht auch zum Beispiel über ein anderes Drehkreuz abwickeln? Und darin liegt die Gefahr.
Nun hat Hessen, liegt in der Logik der Sache, natürlich ein besonderes Interesse daran, dass Frankfurt gut dasteht und sich deswegen natürlich auch für diese Steuersenkung eingesetzt. Warum ist der Flughafen so immens wichtig? Also was ist vielleicht so nicht ständig jedem bekannt und irgendwie so auf dem Schirm? Warum, also was der Flughafen für Hessen eigentlich bedeutet?
Ja, ich glaube, man macht sich nicht immer so klar, was eben diese Konnektivität, wie das im Fachjargon heißt, mit der gesamten Welt, was das für eine Bedeutung für die Ansiedlung, für den Betrieb von Wirtschaftsunternehmen hat. Also der Flughafen ist natürlich zunächst mal per se ein immenser Jobmotor, ist der größte Arbeitgeber in Hessen. Aber es geht nicht nur um die Arbeitsplätze, die direkt am Flughafen existieren, sondern es existieren natürlich schon mal ganz viele Arbeitsplätze drumherum, beispielsweise im Bereich Logistik. Denken wir wieder an den Frachtverkehr, an die Stellung als Frachtdrehkreuz. Da kommt schon mal sehr viel mehr zusammen. Aber was viel wichtiger ist und was man auch ab einem bestimmten Punkt nur noch schwer quantifizieren kann, aber ich lade einfach dazu ein, sich mal vorzustellen, glauben wir ernsthaft, dass Frankfurt das internationale Finanzzentrum wäre, das es ist in Deutschland, in Europa, ohne diesen Flughafen? Also gerade für die internationale Finanzwelt ist diese Konnektivität von ganz entscheidender Bedeutung. Dass hier die ganzen Banken und Finanzinstitute sitzen, hat auch was damit zu tun, dass man von überall her hier problemlos hinkommt und auch weiterkommt zu allen möglichen Zielen dieser Welt. Hat natürlich auch was mit der geografischen Lage Frankfurts zu tun. Als wir die neue Anti-Geldwäsche-Behörde akquiriert haben, das war ja einer meiner ersten Jobs und dankenswerterweise einer meiner ersten Erfolge, aber da habe ich ja nur ein kleines Stückchen dazu beigetragen als Finanzminister. Als wir die nach Frankfurt geholt haben, war eines der zentralen Argumente, sie sagten, Frankfurt ist der einzige Ort, also der einzige in der Finanzwirtschaft bedeutsame Ort in Europa, von dem aus man an praktisch jeden beliebigen Ort der Europäischen Union, wir reden bei der Anti-Geldwäsche-Behörde ja von einer EU-Institution, an jeden beliebigen Ort, in jede beliebige Hauptstadt der Europäischen Union morgens hin und abends wieder zurückfliegen kann. Das geht sonst fast nirgendwo bei den Orten, die an der Peripherie liegen. Und das sind Argumente, die zählen in diesem internationalen Business. Oder nehmen wir die Frankfurter Messe, weil ich da ja auch von Amts wegen involviert bin. Klar, die hat eine Riesentradition, jahrhundertelang. Deutschland war schon immer, hat aber auch was mit der geografischen Lage Deutschlands in der Mitte Europas zu tun. Deutschland war schon immer der Messestandort irgendwo der Welt. Aber Frankfurt ist eben innerhalb Deutschlands auch nochmal besonders. Und die ganzen internationalen Aussteller oder auch die Gäste bei den internationalen Leitmessen, ja, würden die kommen, wenn sie irgendwie erstmal, keine Ahnung, nach Wien fliegen und dann mit dem Zug nach Frankfurt fahren müssten? Wohl kaum. Das sind Punkte, das sind jetzt nur zwei Beispiele, Finanzwirtschaft und Messe, gilt aber auch im Prinzip für Industrie, gilt für alles andere auch, aber eben für alles, was irgendwie international ausgerichtet ist, die schauen, wenn sie auf einen Standort schauen, wenn sie eine Standortentscheidung treffen, ganz wesentlich auf die Frage, wie ist der angebunden für unsere Leute, für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter und für die Fracht, die wir eventuell gerade im Bereich der Industrie zu transportieren haben. Und da ist der Flughafen im positiven Sinne schlagendes und wenn er fehlt, ein im negativen Sinne fehlendes Argument.
Frankfurter Flughafen wächst. Terminal 3 ist noch gar nicht so lange her, ist eröffnet worden. Du warst dabei. Wie sieht das aus? Was ist besonders an Terminal 3? Was haben sie da anders gemacht? Ich erinnere mich immer noch an meine eigenen ersten Erfahrungen Frankfurter Flughafen, der ja nur auch ein paar Tage schon alt ist. Und auch Menschen, die dann mit mir da waren und das erste Mal da waren, sagten, Hilfe, hier verlaufe ich mich ja, weil da rechts und hier um die Ecke und da nochmal. Ja, wie halt so ein Dings wächst und man natürlich heute ganz anders bauen würde. Wie ist das bei Terminal 3?
Ja, Terminal 3 bot halt wirklich die Chance, mal dafür natürlich an einem relativ entlegenen Ort des Flughafens. Auf der anderen Seite, wenn man sich andere internationale Großflughäfen anschaut, was weiß ich, London Heathrow, Chicago O'Hare, also da sind die Wege noch viel, viel länger. Also die sind in Frankfurt eigentlich für ein Drehkreuz.
Du kennst die alle, ne?
Ja, Heathrow und O'Hare kenne ich jetzt. Ich kenne nicht alle Großflughäfen dieser Welt, bei weitem nicht. Vielleicht lerne ich sie ja noch mal kennen. Also,
als Aufsichtsrat,
ich bin ja ein reiselustiger Mensch. Naja gut, so viel wird man da auch nicht herumkommen. Aber du weißt ja, dass ich gerne reise. Und deswegen habe ich natürlich auch eine gewisse Affinität zum Luftverkehr. Aber also Frankfurt hat sowieso den Vorteil der kurzen Wege. Ganz schlagender Vorteil Frankfurts ist die Nähe zur Innenstadt. Ich meine, man ist vom Frankfurter Flughafen in 20 Minuten in der Frankfurter Innenstadt. Das schaffst du nirgendwo. In keinem anderen Drehkreuz dieser Größe, das am entsprechenden Wirtschaftszentrum dranhängt. Du bist teilweise anderthalb Stunden und mehr unterwegs vom Flughafen in die Innenstadt und umgekehrt natürlich auch wieder. Also da ist Frankfurt unschlagbar günstig.
Wie kommt das eigentlich? Weil das der Flughafen dann so parallel zur Stadt gewachsen ist? Oder so? Weil normalerweise ist doch der Grund, dass das so weit weg ist, dass man Platz braucht, einfach um so ein Dings zu bauen.
Ganz genau. Und da kommen wir natürlich auch auf die Kehrseite. Ich meine, hat ja alles zwei Seiten. Man hat halt damals den Flughafen, damals ist vor 100 Jahren, man hat halt damals den Flughafen in dieses Autobahnkreuz da quasi reingesetzt, zwischen A3 und A5, weil das natürlich vor 100 Jahren auch noch kein Autobahnkreuz war, aber es war halt sozusagen Verkehrsfläche. Und da hat man sich auch noch nicht so Gedanken gemacht über die Nähe von Luftverkehr zu bebauten und bewohnten Gegenden, sondern es war halt einfach praktisch da. Und praktisch ist es ja bis heute. Hat aber natürlich auch zur Folge, dass der Frankfurter Flughafen auf einer relativ kleinen Fläche angesiedelt ist, auf der auch einfach nicht so viel Ausdehnungspotenzial besteht. Und das zwingt den Flughafen natürlich auch dazu, wirklich auf engstem Raum ganz, ganz viel zu konzentrieren. Und dadurch, dass er dann noch organisch gewachsen ist, wirkt er insbesondere in seinem alten Teil, in Terminal 1, halt ziemlich verschachtelt.
Ja. Genau, das ist das, was ich meinte. Genau. Man kriegt Angst, dass man sich verläuft oder
also
falsch
Wege,
ist.
Also die Wege sind gar nicht so weit
im internationalen Vergleich. Ja, aber man denkt immer, das kann nicht richtig sein.
Aber sie sind
sein.
Kompliziert.
Genau.
Und das wird zum Beispiel im Terminal 3 ganz anders sein.
Okay.
Weil das ist ja, wie gesagt, in einer ganz anderen Ecke des Flughafens. Das ist auch erst durch die Rücknahme der amerikanischen Militärnutzung frei geworden. Und da konnte man wirklich zumindest mal dieses eine Terminal wirklich ganz neu aus dem Boden stampfen. Nach den damals neuesten Erkenntnissen, also eigentlich ist das ja auch noch immer auf dem Stand von 2015 oder irgend so etwas, als man es halt geplant und hat und dann angefangen hat zu bauen. Aber es ist damit ja noch immer eines der modernsten Terminals, weil alle Terminals brauchen so lange, um geplant und gebaut zu werden. Aber es ist dann wirklich nach den modernsten Erkenntnissen gebaut. Es ist unglaublich licht. Es ist sehr, sehr großzügig. Es hat klare Wege. Also da würdest du dich ganz bestimmt nicht verlaufen. Es hat eine sehr ansprechende Retail Area. Also jetzt sind wir wieder bei den Shops und Restaurants und so weiter. Sehr effektive Organisation der Sicherheitskontrollen, der Gepäckförderanlage. Also ich kann dich und alle anderen nur einladen. Geht mal dahin. Guckt euch das mal an. Das ist wirklich modernes, effektives.
Jetzt dürften wir ja auch mal politisch inkorrekt werden. Im Vergleich zum BER viel besser, oder?
Sowieso. Nein, auch hier Spaß beiseite. Der BER, so wie er jetzt geworden ist, hat halt nur, wie viele Jahre war er überplant? 12 oder so? Ich weiß es nicht.
Es war ein Running Gag über Jahre.
Es war ein Running Gag und eine Schande für Deutschland. Und deswegen haben wir auch am Frankfurter Flughafen, ich sag schon wir, obwohl ich damals noch gar nicht dabei war. Das hat ja als Aufsichtsratsvorsitzender noch mein Vorgänger maßgeblich gestaltet. Und natürlich, ich meine, ist das der Vorstand und das Projektteam, die ja eigentlich die operative Arbeit machen. Aber die haben immer gesagt, das darf und wird uns nicht passieren. Und sie haben es tatsächlich geschafft, dieses Terminal punktgenau in der vorgesehenen Zeitspanne fertig zu bauen und am Eröffnungsdatum auch direkt parat zu stehen. Du hast ja von keiner Panne, von nichts gehört.
Wollte ich gerade sagen, also, nichts. Nur halt dann von der Eröffnung jetzt, aber ansonsten null irgendwie als vielleicht doch nicht oder so.
Also insofern ist das natürlich unschlagbar und wir sind auch ziemlich stolz darauf. So wie der BR geworden ist, ist das für meine Gefühle eigentlich auch ein schöner Flughafen. Ich bin da nicht ungern. In der Konzeption ist der natürlich auch schon deutlich älter als das neue Terminal 3.
Politischen inkorrekten Teil jetzt abschließen.
Ja.
Wofür wird Terminal 3 genutzt? Ich habe 1 und 2 dann immer irgendwie in Bezug auf, wo ist Lufthansa, wo fliegt man ab, wenn man mit TUI fliegt und so. So irgendwie so ein bisschen für mich abgespeichert.
Genau, also wir werden, die Lufthansa hat sich entschieden, in Terminal 1 zu bleiben. Aber sie wird natürlich dort deutlich mehr Platz bekommen, weil eben viele Airlines nach Terminal 3 umziehen. Da muss man natürlich dazu sagen, es wird jetzt noch nicht so, am Anfang noch nicht ganz so spürbar sein, weil wir ja jetzt fast zeitgleich, also bald Terminal 2 schließen werden. Terminal 2 muss geschlossen werden, weil es grundsaniert werden muss. Das ist auch schon 30 Jahre alt. Und das neue Terminal 3 gibt uns jetzt mit seiner Kapazität die Möglichkeit, wirklich mit Terminal 2 nicht im laufenden Betrieb zu sanieren, was immer unglaublich aufwendig und unkomfortabel ist, sondern wirklich Terminal 2 zuzumachen, weil wir die Kapazität über Terminal 3 haben, und Terminal 2 grund zu sanieren. Das wird auch einige Jahre in Anspruch nehmen. Und in dieser Zeit ist natürlich die Kapazität des Flughafens noch nicht wirklich gesteigert. Wenn dann Terminal 2 wieder ans Netz zurückgeht, dann haben wir natürlich richtig Platz. Wie gesagt, dann wird sich die Lufthansa richtig ausbreiten können. Dann wird wahrscheinlich der Rest der Star Alliance, mit der die Lufthansa ja verbunden ist, sich auch irgendwie dann im neuen Terminal 2 breit machen. Aber alle anderen Airlines werden in Terminal 3 sein. Und das betrifft zum Beispiel vor allem die Airlines aus dem Mittleren Osten, also wie Emirates, Etihad, aber auch noch einige andere, auch fernöstliche und so weiter, die jetzt wirklich von dem neuen Terminal Gebrauch machen, das zwar ein bisschen abseits liegt, aber dafür eben topmodern ist. Und wer auch 2027, also nächstes Jahr, dort reinziehen wird, und das freut uns ganz besonders, ist die Condor, die als zweite große deutsche Fluggesellschaft Terminal 3 dann also zu ihrem Hub machen wird. Und das ist natürlich eine tolle Sache, aber wie gesagt, für die Lufthansa ist es auch gut, weil sie einfach auf mittlere Sicht deutlich mehr Platz haben, sich auszubreiten und dann auch Terminal 1 und sicherlich auch noch 2, das Neue, nach ihren Wünschen zu gestalten.
Grundsanierung Terminal 2, vor welchen weiteren Herausforderungen steht der Flughafen jetzt so in den nächsten Jahren?
Also Wettbewerbsfähigkeit ist das zentrale Stichwort. Wie gesagt, wir sind, glaube ich, sehr gut aufgestellt mit dann irgendwann 3 voll funktionstüchtigen Terminals mit 4 Start- und Landebahnen. Das ist natürlich in Deutschland einmalig, aber es ist auch international schon sehr wettbewerbsfähig. Wie gesagt, die Nähe zur Stadt, das wird ein besonderer Faktor sein. Aber trotzdem sieht man, der Rest der Welt schläft auch nicht und versucht auch attraktive Flughäfen zu bauen. Und wir müssen, wir werden immer daran arbeiten müssen, den Flughafenaufenthalt auch zu einem Erlebnis für die Passagiere zu machen. Also das Ziel muss wirklich sein, dass sich Passagiere am Flughafen wohlfühlen, dass sie eigentlich gerne auch am Flughafen sind, gerne eben auch die Bereiche außerhalb jetzt der eigentlichen fliegerischen Bereiche nutzen. Und da wandeln sich ja auch die Geschmäcker und die Vorlieben der Menschen. Und da treffen ja auch viele verschiedene Kulturen aufeinander. Und darauf wird man eingehen müssen. Das ist, wie gesagt, eine fortlaufende Aufgabe, die aber natürlich, wenn man ein Terminal neu gestaltet, halt auch besonders reizvoll ist, weil man halt die Möglichkeit hat, Dinge auch mal von Grund auf anders zu machen. Und ich glaube, da werden noch ein paar spannende Erfahrungen vor uns liegen.
Deine Rolle jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender, gibt es etwas, was deinen Blick auf den Flughafen jetzt durch, auch wenn es noch ganz frisch ist, aber durch die Übernahme dieser Aufgabe irgendwie sich da verändert hat?
Ja, also wie gesagt, man bekommt einen anderen Blick für die Bedeutung des Flughafens. Also abstrakt war mir das schon immer klar. Aber jetzt sehe ich es halt auch sehr unmittelbar und konkret. Aber auch von den Dimensionen eben, was die Organisation einer solchen riesigen Maschinerie bedeutet. Und wie gesagt, ich glaube, der Aufsichtsratsvorsitzende macht das ja sozusagen nur nebenbei. Aber ich habe ja noch einen Hauptjob. Was natürlich so ein Vorstand von so einem Flughafen, ja, der das morgens bis abends nichts anderes macht. Ich glaube, die stehen jeden Morgen auf und fragen sich, okay, was wird heute passieren, was jetzt nicht vorher gesehen ist und womit ich fertig werden muss. Also das ist ein so lebendiger Organismus, da passiert so viel, auch nicht immer nur Schlechtes, womit man umgehen muss, sondern auch einfach überraschende Dinge. Ich glaube, das ist eine unglaublich abwechslungsreiche Tätigkeit, wo einem ganz bestimmt nie langweilig wird. Und ein bisschen was kriegt man davon natürlich auch als Aufsichtsrat mit.
Ist das doch mal ein anderer Typ Mensch, die solche Aufgaben stemmen?
Naja, das ist ein bisschen wie in der Regierung. Ich sage ja immer, Management ist irgendwo immer Management. Bis zu einem gewissen Grade ja auch eine Art von Handwerk. Deswegen spricht man auch zum Beispiel vom Regierungshandwerk. Also das ist auch egal, ob man jetzt an der Spitze des Kultus, des Finanz- oder von mir aus des Sozialministeriums steht. Und trotzdem hat jedes dieser Ressorts, ich bin noch in der Politik, ich komme gleich auf die Wirtschaft, trotzdem hat jedes dieser Ressorts auch sein eigenes Gepräge, seine eigene Kultur, seine eigenen Gesetzmäßigkeiten und man braucht eine gewisse Affinität dazu. Deswegen sage ich zum Beispiel, ich glaube nicht, dass ich ein guter Sozialminister wäre, weil ich glaube, da fehlt mir die innere
Affinität.
Okay, damit
Affinität. Hast du diese Zukunft schon mal ausgeschlossen.
Ja, habe ich jetzt ausgeschlossen, ja. Aber ich bewundere auch zum Beispiel, was unser Landwirtschaftsminister, den ich ja nun gut kenne, mein Wiesbadener Kreisvorsitzender, wie der das lebt und verkörpert, das könnte ich nie. Also das ist einfach großartig. Ich hoffe, dass mir das in meinen Jobs, in meinen Ressorts, weil ich die nun mal auch liebe, ähnlich gut gelingt, das zu leben und zu verkörpern. Wir machen alle, wie gesagt, am Ende die gleiche Regierungsarbeit. Und trotzdem sieht es in jedem Ressort ganz anders aus. Und das ist in der Wirtschaft ähnlich. Also Management ist Management, aber es ist trotzdem von Branche zu Branche und selbst von Unternehmen zu Unternehmen total verschieden. Und wir brauchen gute Manager, die ihr Handwerk beherrschen, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die mit Leidenschaft und Begeisterung eben auch für diese Branche, also in diesem Falle für die Luftverkehrswirtschaft einstehen. Und die sicherlich auch dann die gleiche Leidenschaft, das gleiche Engagement in anderen Branchen so nicht an den Tag legen würden. Da muss auch jeder das Feld finden, wo er sich am wohlsten fühlt und wo er am liebsten seine Arbeitskraft investiert. Du kennst ja einen meiner Lieblingssprüche, wer den richtigen Beruf gefunden hat, muss in seinem Leben keinen Tag mehr arbeiten. Und das ist, glaube ich, das Ideal von jedem. Und das gilt in der Politik wie in der Wirtschaft.
Und gibt es in der
Luftverkehrsbranche.
Luftverkehrsbranche?
Gibt's oder Luftverkehrswirtschaft.
Ja, gibt es da etwas, was du konkret fassen kannst, was irgendwie spezifisch ist?
Nein, das würde ich mir jetzt noch nicht anmaßen oder zutrauen. Aber ich glaube schon, dass du ein gewisses Fernweh in dir spüren solltest. Allein schon deswegen, weil du natürlich auch viel unterwegs bist. Also ich meine, die Vorstandsmitglieder des Flughafens fliegen natürlich auch in der Welt rum. Allein schon deswegen, weil der Frankfurter Flughafen, auch das ist ja wenig bekannt, Beteiligungen in der ganzen Welt hat, Flughäfen in der ganzen Welt betreibt. Da muss man ja auch mal ab und zu nach dem Rechten sehen. Also man sollte natürlich schon reiseaffin sein. Man sollte natürlich schon auch technikaffin sein, weil es ist unglaublich viel Technik in so einem Flughafen drin oder in den Flugzeugen natürlich. Man sollte auch verkehrsaffin sein, von Mobilität fasziniert sein. Das sind, glaube ich, Dinge, das kann man schon beschreiben. Also und ein bisschen merkst du wahrscheinlich auch, natürlich komme ich von außen und werde es ja auch nie zu meinem Hauptberuf machen, aber ich finde es unglaublich reizvoll, mich damit zu beschäftigen, wie funktioniert sowas, wie kommt Fracht, wie kommen Menschen von A nach B, wie verbindet man die Welt miteinander, wie geht man auf dieses Miteinander der Kulturen ein, die ja nirgendwo so dicht aufeinander prallen wie an so einem Weltflughafen. Das ist schon unglaublich spannend.
Wie sind denn die Aufgaben zwischen Aufsichtsrat, Vorstand und was gibt's dann noch an Gremien oder Positionen, die dafür sorgen, dass dieses ganze System dann auch funktioniert?
Na gut, das Ganze ist ein riesiges Unternehmen, wo natürlich unterhalb des Vorstands noch eine riesige Organisation drunter hängt. Vorstand und Aufsichtsrat, der Fraport ist eine Aktiengesellschaft. Und da gilt natürlich das deutsche Aktienrecht. Und wir haben in Deutschland im Aktienrecht eben eine sogenannte duale oder dualistische Organstruktur. Das heißt, es gibt Systeme in der Welt, also auch unter den westlichen Industriestaaten, die mit einem einzelnen sogenannten Board arbeiten. Also wo im Prinzip der Vorstand dann interne Revisionsmechanismen hat, also hat jeder Vorstand, auch in Deutschland, aber ansonsten die alleinige Verantwortung trägt. Aber in Deutschland ist Tradition, dass wir in den Aktiengesellschaften und an vielen anderen Orten ja auch die Verantwortung gerne aufteilen. Das heißt, wir haben den Vorstand, der das hauptamtlich macht, der natürlich auch das ganze operative Geschäft verantwortet. Und wir haben den Aufsichtsrat, der quasi an strategischen Entscheidungen beteiligt wird, sodass grundlegende Strategieentscheidungen von Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam getroffen werden. Und die Aufsichtsratsmitglieder sind eben jedenfalls zum großen Teil der Vertreter der Anteilseigner einer Aktiengesellschaft und wegen der deutschen Mitbestimmung natürlich auch entsprechend Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also das Unternehmen ist über die Mitarbeiter repräsentiert, aber es sind eben auch ansonsten die Anteilseigner im Aufsichtsrat repräsentiert. Und das sind alles Leute, die sozusagen Kraft Amtes natürlich auch ein Interesse an diesem Flughafen haben, aber ohne in die operativen Mechanismen eingebunden zu sein. Und man verspricht sich halt im deutschen System daraus, dass man zwei verschiedene Perspektiven auf die strategische Entwicklung eines Unternehmens bekommt und dass die sich im Idealfall so ergänzen, dass man halt dann auch das Optimum für das Unternehmen herausholt und entscheidet. Aber wie gesagt, es gibt andere Systeme in der Welt, die sehen das anders. Und das gilt aber auch in Deutschland in jeder Aktiengesellschaft im Grundsatz und ist insofern keine Besonderheit der Luftverkehrswirtschaft oder des Flughafens.
Und deine konkrete Aufgabe wird es sein, da irgendwie über dich laufen dann die roten Fäden zwischen Vorstand und Aufsichtsrat?
Ja,
und,
genau. Also ich bin quasi das Scharnier, das zentrale Koordinationsorgan für den Aufsichtsrat und damit natürlich auch in seinen Kontakt zum Vorstand.
Und wie tief musst du auch in dann die fremde Materie eindringen? Weil du ja gerade sagst, ja eigentlich Sinn der Sache, dass man eher von einer anderen Perspektive aus drauf schaut.
Ja, also trotzdem versucht man natürlich so tief wie möglich einzudringen, aber man kann ja niemals so tief eindringen wie der hauptamtliche Vorstand. Und insofern ergeben sich schon unterschiedliche Perspektiven und dann vertrete ich natürlich das Land Hessen als größten Anteilseigner und vertrete natürlich die Interessen des Landes. Das soll auch so sein im Aufsichtsrat. Ich habe ja zum Glück auch Hilfe. Wir haben ja in Hessen, und das ist eben im Finanzministerium konzentriert, auch die sogenannte Beteiligungsverwaltung, wo natürlich der Flughafen eines der herausragenden Juwele ist. Und da kümmert sich bei mir im Ministerium ein komplettes Fachreferat, eigentlich nur um den Flughafen. Die arbeiten natürlich auch alles durch, bereiten mir das alles vor. Wie gesagt, ich habe ja hauptamtlich noch ein bisschen was anderes zu tun. Und deswegen könnte ich das sonst gar nicht leisten.
Und dein Vorgänger, als das Aufsichtsratsvorsitzender war Michael Boddenberg, also auch dein Vorgänger im Finanzministeramt. Mhm. Das heißt, da ist eine Kausalität, aber offensichtlich ist es nicht an die Legislatur gebunden. Also er ist ja jetzt erst, es hieß sogar zurückgetreten dann oder eben nicht mehr angetreten. Hätte er noch weitermachen können, wenn er gewollt hätte oder wie läuft sowas?
Ja, er war gewählt bis 2028. Mhm. Also die Amtsperioden eines Aufsichtsrats, das richtet sich ja nach der Aktiengesellschaft, das hat mit Legislaturperioden gar nichts zu tun.
Ist nur zufällig 5 Jahre,
oder? Ist ja auch nur das ist schon so die Standardperiode, also das ist jetzt kein Zufall, aber hat ja auch seine Gründe, warum Legislaturperioden, Aufsichtsratswahlperioden, eigentlich die meisten Wahlperioden so 5 Jahre plus minus eins sind. Mhm. Das ist halt lang genug, dass man auch wirklich was bewegen und bewirken kann und gleichzeitig so kurz, dass man halt auch diejenigen, die einen wählen, auch das korrigieren und umsteuern können und man nicht zu lange, jedenfalls zu lange ohne die Kontrolle einer Zwischenwahl in so einer Position ist. Ich bin sehr froh, dass Michael Boddenberg das noch diese 2 oder 2,5 Jahre weitergemacht hat, denn ich muss zugeben, das ist ja so die größte Aufgabe jetzt, diesen Aufsichtsratsvorsitz zu übernehmen, also in der Beteiligungsverwaltung für den Finanzminister. Und ich bin dankbar, dass ich mich erstmal in alles andere einarbeiten konnte und auch schon mit anderen Mandaten in der Beteiligungsverwaltung Erfahrungen sammeln konnte. Da fühle ich mich jetzt einfach besser gerüstet, als wenn ich das quasi vom ersten Tag an hätte übernehmen müssen. Also insofern ein herzliches Dankeschön an Michael Boddenberg, der das auch wirklich also großartig übergeben hat. Und jetzt eben gerade auch noch Terminal 3, die Fertigstellung, das war natürlich auch für ihn so eine wunderbare Zäsur. Das war eine seiner Hauptaufgaben als Aufsichtsratsvorsitzender. Und das fertigzustellen, zu übergeben und jetzt eben auch den Vorsitz mit zu übergeben. Ich glaube, das spielte bei ihm auch eine gewisse Rolle. Es war seine Entscheidung. Also von mir aus hätte er das auch noch weitermachen dürfen. Wie gesagt, ich war dankbar, dass er das gemacht hat. Aber ich freue mich jetzt natürlich auch auf diese neue Aufgabe.
Bei aller Begeisterung, lass uns doch jetzt einmal auch noch auf den Widerspruch, die Konkurrenz zwischen klimapolitischen Zielen und halt wirtschaftspolitischen Zielen im Luftverkehr doch schauen. Es ist ja ein Widerspruch, eine Konkurrenz zwischen Zielen, der kaum aufzulösen ist.
Ja, wir werden ihn aber auflösen müssen. Wir werden ihn übrigens auflösen müssen, nicht nur im Luftverkehr, sondern ganz generell, was unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und beispielsweise Klimaschutz, aber auch andere ökologische Aspekte anbetrifft. Und wir haben ja auch Erfahrung damit. Also jetzt im Klimaschutz sind wir noch voll dabei, aber wir haben ja schon viele ökologische Herausforderungen gelöst. Wenn wir mal anschauen, wie wir vor Jahrzehnten, wir können ja ein bisschen länger zurückschauen, über Umweltverschmutzung geredet haben, was wir zwischenzeitlich an Anstrengungen unternommen haben, an erfolgreichen Anstrengungen unternommen haben, um eben unsere Umwelt sauber zu halten, frei von Verschmutzungen und gleichzeitig unser Wirtschaftswachstum, unsere wirtschaftliche Aktivität immer weiter ausgedehnt haben. Man soll ja auch die Erfolge nicht vergessen, die man schon errungen hat. Mal ein ganz blödes, aber trotzdem passendes Beispiel. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten, als es noch keine Katalysatoren gab und als ja, irgendwie größere Autos auch mal locker 20 Liter und mehr Sprit auf 100 Kilometer
ja, oder, verbraucht oder haben. Oder an Zeiten, da war an irgendwie mal einen Fuß in den Rhein halten oder ja. So, war überhaupt nicht dran zu denken.
Genau, also der berühmte saure Regen, wo wir Angst hatten, dass uns die Schwefelsäure unseren Wald kaputt macht, redet kein Mensch mehr davon. Haben wir alles durch technologische Entwicklung erreicht und ohne, dass wir jetzt, ich sag mal, bei der wirtschaftlichen Entwicklung also massiv etwa den Wohlstand hätten zurückschneiden müssen, haben wir im Klimabereich noch nicht geschafft, ist wahrscheinlich dort auch die komplexeste Herausforderung, vor der wir stehen, aber es gibt keine andere Möglichkeit, weil Stillstand und zu sagen, wir hören jetzt einfach mit allen Aktivitäten auf, die irgendwie das Klima belasten und bleiben alle wieder friedlich im Baumhaus sitzen. Ich übertreibe jetzt bewusst, ne? Aber das ist keine Alternative. Die Menschen werden das auch nicht wollen. Das zeigt die Entwicklung nach der Corona-Pandemie. Als in der Corona-Pandemie der Luftverkehr praktisch völlig eingestellt werden musste, gab es ja viele so Untergangspropheten, die gesagt haben, ach, und das ist jetzt ne sozusagen der Wendepunkt und der Eliminationspunkt, das wird es nie mehr geben. Ich habe Leute gehabt, die haben erklärt, ach, wir brauchen eigentlich keine Flughäfen mehr, ne? Luftverkehr ist tot, die Menschen werden, wie gesagt, nur noch zu Hause sitzen in Regionen und die Zukunft der Kommunikation ist rein digital, die werden sich alle vernetzen und dann über Bildschirm, alles Quatsch. Heute fliegen die Menschen mehr als je zuvor. Außer in Deutschland hat sich der Luftverkehr in Rekordzeit nach der Corona-Pandemie wieder auf das Vorniveau und darüber hinaus eingependelt. Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschheit. Und Und davon werden wir die Menschen auch nicht abbringen, es sei denn mit brutalem Zwang. Du weißt, ich bin ein freiheitsliebender Mensch, da bin ich grundsätzlich dagegen. Und deswegen müssen wir die Versöhnung von Umwelt oder in diesem Falle Klima und Wirtschaft, in diesem Falle auch Luftverkehr, müssen wir über Technologie erreichen. Und da gibt es auch schon viele Möglichkeiten. Also was wir zum Beispiel in diesem Bereich Sustainable Aviation Fuels machen, also im Prinzip nachhaltig erzeugte Flugtreibstoffe. Ja, noch kann man damit jetzt nicht die ganze Fliegerei betreiben, aber es gibt sie schon. Vor 20 Jahren oder so hat kein Mensch gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist, dass man Flugzeuge mit irgendwas betreiben kann, was jetzt nicht aus Erdöl aus dem Boden hergestellt wird. Da ist unglaublich viel unterwegs und ich glaube nach wie vor daran, wie gesagt, ich bin auch ein grundoptimistischer Mensch, dass wir in 20 oder 30 Jahren auf diese Situation zurückblicken werden, also wenn wir zwei dann auch noch da sind. Und
dann haben wir Zeit zu fliegen.
Dann haben wir auch Zeit zu fliegen. Wer weiß, mit was für Antrieben wir dann fliegen werden. Aber ich glaube, wir werden dann zurückblicken und sagen, mein Gott, was haben wir uns damals für Gedanken gemacht, dass die Welt also im Klimakaos versinkt und das Problem ist weg. Ich bin mir eigentlich sicher, dann wird ein anderes Problem da sein, das uns in diesem Moment dann genauso unüberwindbar vorkommen wird. Die Menschheit ist schon immer über alles weggekommen, auch mit ihrem Erfindungsgeist, mit ihrer Kreativität, mit ihrer Technologie. Aber es ist auch für jedes Problem, das wir beseitigt haben, ein neues aufgetaucht. Also die Arbeit geht uns nicht aus. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt hemmungslos, ich sag mal, fliegen sollte, was und wie viel und wohin man immer will, nach dem Motto Expansion um jeden Preis. Nee. Es kommt auf einen sinnvollen, intelligenten Verkehrsmix an. Und zum Beispiel, um mal gerade auf Europa zu kommen. Natürlich ist zum Beispiel das Ziel, ein innerdeutsches, innereuropäisches Hochgeschwindigkeitsnetz in der Eisenbahn zu haben. Sodass man ja schon heute sagen muss, also bestimmte Strecken, die man früher nur mit dem Flugzeug gemacht hat, da steigt man doch heute lieber in den Zug und fährt im gleichen Tempo, was weiß ich, nach Brüssel, Paris, London, an alle möglichen Metropolen, die früher, wo das früher eine Tagesreise gewesen wäre, mit dem Zug unterwegs zu sein. Das ist ja alles hochvernünftig. Das sollten wir auch weiterhin betreiben. Aber es wird eben immer Ziele, Destinationen geben, die kann man nur mit einem Flugzeug erreichen. Und da sollte man den Luftverkehr dann auch bejahen. Sagt jetzt auch nicht nur für den Urlaub, aber mein Gott, ein bisschen Urlaub darf auch dabei sein.
Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute für deinen neuen Job. Wir werden ganz sicher über das Thema wieder reden und dann eben schauen, vor welchen Herausforderungen du da stehst und was sich da vielleicht dann als Neues ergeben hat. Und eben diese Innovationen, die, wie wir eben gerade zum Schluss noch hatten, die dann da vielleicht anstehen, das fände ich auch ein sehr spannendes Thema. Man hört Mann, wer immer Mann da auch ist, ganz schön wenig davon.
Ich hoffe, ich höre jetzt in den nächsten Jahren deutlich mehr davon und wir können gerne bei Gelegenheit darauf zurückkommen. Dann kann ich bestimmt sozusagen noch ein bisschen mehr aus der Werkstatt oder von hinter den Kulissen berichten.
Und jetzt teasern wir noch einmal, denn beim nächsten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, tauchen wir in ein ganz anderes Thema ein, in eins, das du genauso liebst.
Jetzt brauche ich gerade kurz
Fußball.
Fußball, jawohl, die WM beginnt, richtig. Das ist unser nächster Podcast. Und wir können ja auch schon mal anteasern, wir haben da einen besonderen Gast dabei, nämlich einen, ja, ich würde sagen, der bekanntesten Sportreporter, die das deutsche Fernsehen oder auch der Rundfunk gehabt hat und der glücklicherweise hier in Wiesbaden lebt. Deswegen konnten wir ihn für ein Gespräch gewinnen. Wir unterhalten uns mit Rolf Töpperwien.
Und ich lasse mich von dir wie in anderen Dingen auch in Themen ziehen, wo ich sonst niemals irgendwie was mit zu tun hätte. Ich freue mich drauf.
Ja, aber wir lassen uns da gemeinsam vom Töppi reinziehen. Also gegen
ich ihn da auch
bin ich auch ein völliger Laie, was das angeht.
Was sagst du denn zu der neuer Berufung? Nennt man das Berufen? Nein, nominieren, wie nennt man das?
Ich glaube nicht, dass es dafür einen Fachbegriff gibt. Ja. Also wir verstehen beides. Ich bin sehr gespannt. Ich war ein großer Fan von Manuel Neuer. Immer
du warst?
Er ist ein großartiger Torwart. Mhm. Es gibt auch ein historisches Vorbild. In dem Alter, in dem er jetzt ist, ist Dino Soff damals 1982 gegen Deutschland Weltmeister geworden. Ich hoffe, dass das in diesem Falle auch gut geht. Aber mit Comebacks ist das im Fußball wie in den meisten Sportarten so eine Sache. Die gehen auch oft nicht gut aus. Wie gesagt, ich hoffe für ihn und für die deutsche Fußballnationalmannschaft, dass es anders ist. Aber du merkst, ich bin so ein bisschen skeptisch bis ängstlich, ob Julian Nagelsmann das nicht vielleicht doch am Ende bereuen wird. Aber es ist jetzt so entschieden und wie gesagt, er ist ein großartiger Typ und einer der besten Torhüter, die Deutschland je hatte, und hoffen wir, dass er das bei diesem Turnier noch einmal zeigen kann.
Und beim nächsten Mal steigen wir dann mehr ein. Also Dankeschön, danke dir. Wir sagen danke fürs Einschalten, fürs Zuhören, hoffen, es war interessant heute, und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Gute Zeit.